Als Maria gerade erzählt hat, dass ein Geheimnis sein könnte, dass Kinder Süßigkeiten aufheben, um später sie zu essen, habe ich mich nicht wiedergefunden. Ich habe das nicht getan, als Kind Süßigkeiten aufgehoben, um sie später zu essen. Ich habe sogar die Süßigkeiten meiner Schwester versucht zu finden, damit sie früher verwertet werden. Also von daher, genau, ein Geheimnis, das ist kein Geheimnis bei mir, dass ich gerne die Süßigkeiten esse, wenn sie da sind. Genau, was aber kein Geheimnis ist und was ihr alle wahrscheinlich merkt, wenn ihr hier in der Region wohnt, ist, dass Wasser bei uns ziemlich kalkhaltig ist. Und wenn man kalkhaltiges Wasser hat, dann merkt man das sowohl bei der Kaffeemaschine oder bei allen möglichen Geräten oder Waschbecken. Nach kurzer Zeit hat man wieder diese Kalkränder. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, entweder viel zu putzen oder eben ein Gerät einzubauen, was den Kalk verhindert. Man kann entkalken mit oder ohne Salz durch den Einsatz von Wasserfiltern, durch Anlagen, die Impfkristalle bilden, durch die klassischen Ionentauschentkalker und so weiter. Und es gibt noch einen Haufen alternative Methoden, wobei die Wirkung da ziemlich umstritten ist. Egal, was man nimmt, um sein Wasser weicher zu machen, man braucht am Ende irgendwie ein System, was funktioniert. Was wirkt, wo man merkt, ja, das macht einen sichtbaren, spürbaren Unterschied, sonst kann man es ja gleich lassen. Ist ja klar. In gewisser Weise denke ich, dass unser Glaube auch sowas sein muss. Unser Glaube muss etwas sein, das in unserem Leben einen sichtbaren und spürbaren Unterschied macht. Sonst frage ich mich ja, warum habe ich den überhaupt? Oder würde es jemand auffallen, wenn der weg wäre, wenn alles gleich bliebe wie vorher? Natürlich nicht. Unser Glaube soll auch einen spürbaren Unterschied machen bei uns und hoffentlich dann auch im Leben von den Menschen um uns herum, dass die auch was davon merken. Unsere Vision heißt, bewegt von Gottes Liebe wollen wir Kirche sein, die Menschen inspiriert, Jesus ähnlicher zu werden und ihr Umfeld positiv zu gestalten. Und heute, zum Abschluss unseres Visionsmonats in so einer gewissen Weise, wobei der Gedanke hoffentlich weitergeht, den wir mit der Vision tragen, möchte ich nochmal so ein bisschen auch auf diesen letzten Gedanken gucken, auf diesen Unterschied machen oder wie wir es hier formuliert haben, wir wollen das Umfeld positiv gestalten. Was heißt das? Kurz gesagt, als Nachfolger Jesu wollen wir nicht nur unter uns bleiben, unsere Türen zumachen, eine schöne Zeit haben, sondern es soll irgendwie Auswirkungen haben, nach außen strahlen, sichtbar werden in unserem Umfeld und im Umfeld hier im Ort, in der Ortsgemeinde auch. Eine Gruppe von Jesus Nachfolgern, die gemerkt hat, dass es ein Unterschied ist, zu glauben oder nicht zu glauben, von denen wird uns berichtet, und zwar im Hebräerbrief. Da war eine Gruppe von jungen jüdischen Christen, die angefangen hatten, Jesus nachzufolgen. Das Problem war aber ein bisschen, dass ihr Leben dadurch gar nicht einfacher wurde. In ihrem Umfeld war das nämlich was ziemlich Neues, an Jesus zu glauben. Und so gab es eine Welle der Verfolgung, wo einige von ihnen Hab und Gut verloren haben. Aber interessanterweise sind sie da nicht verzweifelt, sondern sie haben mutig weitergeglaubt und haben gesagt, naja, Besitz oder Ruf kann uns verloren gehen, aber Jesus, der hält uns doch. Mit ihm haben wir was Besseres, was uns trägt, was uns niemand weggehen kann, eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Das hört sich richtig gut an, aber nach einer gewissen Zeit hat sich der Elan der Gemeinde ja in Luft aufgelöst. Es ging nur noch mühsam voran, Mutlosigkeit drohte den Glauben zu ersticken, die Hoffnung haben sie ein bisschen verloren und in der Situation bekommen sie dieses Ermutigungsschreiben, das, was wir heute als Hebräerbrief bezeichnen. Wir kennen den Autor nicht, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat und Hebräerbrief heißt es, weil wir merken, die Leute, die da angesprochen werden, sind eben Leute, die ganz viel jüdisches Hintergrundwissen haben müssen, um zu verstehen, um was es hier geht. Und wir wollen jetzt aus diesem Ermutigungsbrief einen Abschnitt aus dem 10. Kapitel betrachten. Da betont der Schreiber, wie wichtig es ist, an Gott dran zu bleiben. Seine jüdischen Leser, die erinnert er zuvor daran und sagt, naja, früher zur Zeit des Alten Bundes, im Alten Testament, da war das ja so, da seid ihr in den Tempel gegangen und ihr habt Opfer dargebracht. Und dadurch, dass ihr geopfert habt, habt ihr gezeigt, Gott ist mir wichtig, ich bin Gott wichtig, ich komme zu ihm und ich kann seine Nähe genießen. Aber jetzt, seit Jesus gekommen ist, seit er am Kreuz gestorben ist, braucht es diese Opfer nicht mehr. Vorbei. Jesus wird als der Hohepriester dargestellt, der das alles verbracht hat. Und von diesem Hohepriester, um den geht es jetzt hier. Hebräer 10, Vers 21 bis 25. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also eine Anspielung auf die Taufe. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es waren damals keine einfachen Zeiten. Das könnt ihr schon ahnen von der letzten Formulierung, die darauf hinweist und erinnert, der Tag kommt näher, da der Herr wiederkommt. Das sagt man, oder im Neuen Testament steht das immer besonders auch in bedrohlichen Situationen, weil man sagt, hey, Jesus wird wiederkommen, schau doch auf diese Hoffnung. Die Hebräer sollen jetzt aber die Köpfe nicht hängen lassen und in diesem Text, der erstmal so ein bisschen, ja, mitten theologische Diskussion, keine einfache Geschichte, was soll das? Da werden aber drei Zufluchtsorte, nenne ich es mal, genannt, wo und wie wir in schwierigen Zeiten, ja, trotzdem an Jesus dranbleiben können und dann damit auch einen Unterschied, einen spürbaren Unterschied machen können. Der erste Zufluchtsort, wie wir Mutlosigkeit überwinden, was hier genannt wird, ist, dass wir uns bei Gott bergen können, geborgen bei Gott. Mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht sollen wir vor Gott treten, denn wir sind von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Für uns klingt das irgendwie so, haben wir schon gehört, kennen wir, Jesus ist mal für die Schuld gestorben, jetzt sind wir frei vor ihm. Aber für die Hebräer war das schon was Revolutionäres. Ihr ganzes Leben haben sie sich über Kult, über Hingehen zum Tempel, über Opferrituale, über Reinigungsdinge, haben sie sich ein Stück weit Gottes Nähe, man könnte schon sagen, erkauft oder zumindest dadurch Ausdruck versucht, Gott nahe zu kommen. Und nun haben sie diese eindeutige Nähe ein für alle Mal durch Jesus bekommen. Was ganz Besonderes, wo wir denken, naja, haben wir doch von Anfang an so bekannt, für sie etwas ganz Neues. Und sie haben gemerkt, Gott hat mich gerettet, mein schuldbeladenes Gewissen ist befreit, durch Gott ist alles ausgeräumt, was je zwischen uns stand, Gott hat mich angenommen. Und ich merke, dass auch diese Überzeugung in meinem Leben natürlich einen Unterschied macht. Laufe ich durch die Gegend und denke die ganze Zeit, ach, ich armer Mensch, was ich mache und wie schlecht ich bin, oder weiß ich bin von Gott angenommen, er vergibt mir und er möchte, dass ich ein gutes Leben führe, weil er auf meiner Seite steht. Macht einen großen Unterschied. Das klingt ziemlich einfach. Und doch habe ich das nicht immer so, auch in meinem Glaubensleben erlebt. Ich bin in der Gemeinde groß geworden, wo man natürlich auch davon geredet hat, du kannst Gott vertrauen und dich bei ihm bergen. Gott liebt dich, klar. Aber auf der anderen Seite stand auch immer so ein Stück weit, naja, Gott liebt dich, aber er ist ja auch gerecht. So als ob Gerechtigkeit so eine Größe neben Gott wäre, gegenüber der er sich jetzt behaupten müsste. So wurde das ein bisschen dargestellt und gesagt, naja, Gott muss ja auch Schuld strafen, weil er eben gerecht ist. Ja, Gott liebt dich, aber er ist eben auch gerecht. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird ja auch wirklich Stellen finden, wo das so scheint, wo von Gottes Zorn die Rede ist, wo von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist und wo klar ist, ja, irgendwie ist dieser Gott auch jemand, der nicht Unrecht einfach so stehen lassen kann. Und manchmal handelt er auch ganz anders als erwartet. Aber wer so Gott in der einen Seite als den liebenden Gott sieht und in der anderen Seite als den Gerechten, der steht in der Gefahr, Gott an Gott in zwei Versionen zu glauben. Der evangelische Theologe Martin Benz hat das mal mit einer schönen Geschichte zusammengefasst. Der hat auch mal gesagt, er hat eine stille Zeit gemacht und am Morgen liest er so einen Text des Alten Testaments, wo dargestellt wird, dass Gott eben die Völker und die gegen sie ihn ist, die wird er vernichten und zwar irgendwie mit Freude, so ähnlich stand das in diesem alttestamentlichen Text. Und dann liest er danach im Neuen Testament vom Vater, der die Menschen annimmt und liebt und der verlorene Sohn und Gott nimmt ihn in den Arm. Und er hat dann folgende Geschichte erzählt und hat gesagt, naja, irgendwie scheint das doch so, als ob dieser Gott manchmal so und manchmal so ist. Ja, schon fast schizophren. So wie wenn ein Kind mit einer schlechten Note nach Hause kommt und an dem einen Tag kommt es zum Vater, zeigt ihm die schlechte Note, der Vater brüllt es an, er schimpft, er schickt es in sein Zimmer und er sagt, das geht mal überhaupt nicht. Und als eine Woche später das Kind wieder eine schlechte Note hat und zum Vater kommt, da ist der Vater wie ausgewechselt. Da nimmt er das Kind in die Arme, sagt, ist doch gar nicht so schlimm, ich liebe dich, wir kriegen das zusammen hin, komm, wir lernen gemeinsam und nächste Woche wird alles besser. Diese Geschichte zeigt irgendwie, es ist doch schwierig, Vertrauen aufzubauen zu einer Person, die unberechenbar ist. Wo wir nicht wissen, ist sie mal gut zu mir und beim anderen Mal gerecht? Liebt sie mich immer? Was bedeutet das eigentlich? Und wie wird sie das nächste Mal reagieren, wenn ich mit einem Scheitern zu ihr, zu Gott komme? Ich glaube, der Schreiber des Hebräerbriefes hat das vielleicht so ein bisschen geahnt, als er davon redet, dass man Gott mit voll Vertrauen zu ihm kommen soll, mit ungeteiltem Herzen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum er die ersten Worte des Hebräerbriefs so anfängt, Hebräer 1, die ersten drei Verse. Da sagt er, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wie Gott wirklich ist, sagt der Hebräerbrief, das sehen wir in Jesus Christus. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Gott ist niemals anders, als er in Jesus Christus ist. Alle Beschreibungen Gottes, könnte man sagen, die wir in der Bibel lesen, müssen durch die Jesusbrille gelesen werden. Das ist nichts Neues, was ich jetzt irgendwie erfunden habe. Letztlich hat das schon Martin Luther gesagt, wenn er sagt, dass Jesus Christus die Mitte der Schrift ist. Wenn wir Jesus nicht als Mitte der Schrift nehmen, dann ist die Bibel ein Buch mit ganz vielen Erzählungen, Weisheitssprüchen, Geschichten und Erlebnissen, in dem jeder Ausleger und jede Gruppe so ein bisschen ihre oder seine Schwerpunkte setzen kann. Aber wenn Jesus Mitte und Maßstab ist, dann gibt das Orientierung. Und dann ist auch Gott daran zu prüfen, wie denn Jesus Christus ist und wie er sich in Jesus Christus offenbart hat. Jesus rät sogar mal seinen jüdischen Widersachern, den Pharisäern und Schriftgelehrten in Johannes 5, genau dasselbe und sagt, dass sie so die Bibel lesen sollen. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Also findet mich in den Schriften. Diese Jesusbrille, die hilft mir, an Gott nicht in verschiedenen Versionen zu glauben. Wenn ich mal einen Text in der Bibel lese, der mich völlig irritiert und ich frage, wieso handelt Gott hier, dann lese ich den durch die Jesusbrille und frage mich, okay, und wie würde Jesus handeln? Was macht Jesus in der Situation? Das verhindert eben, dass ich so ein bisschen einmal Gott völlig gerecht oder wie auch immer fremd erlebe vielleicht und im anderen Moment ihn erlebe, wie er mit Jesus spricht. Wie er Jesus begegnet. Wenn ich Jesus anschaue, dann sehe ich genau so das unverfälschte Wesen, der volle Ausdruck von Gottes Wesen. Dann sehe ich Gott in Jesus Christus und dann sehe ich den, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist doch die Jahreslosung. Wenn ich also an Gott glaube, dessen Wesen Liebe ist, der für mich ist, der mich nicht abweisen wird, ich glaube, dann kann ich genau diesen ersten Punkt hier tun, nämlich zu Gott kommen mit ungeteilter Hingabe, voller Vertrauen und Zuversicht. Zuflucht bei Gott suchen in schwierigen Zeiten, das erste. Die anderen zwei Punkte werden ein bisschen kürzer. Der zweite Gedanke, der hier im Text eindeutig drinsteckt, das ist auch eine Sache, die Halt gibt, und zwar ist das Hoffnung. Ferner, Vers 23, wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Geborgen in Hoffnung. Hoffnung brauchen wir doch besonders in den Situationen, wo wir in Schwierigkeiten stecken. Wo es uns schlecht geht, wo wir eine Krankheit haben, wo wir keine Perspektive sehen, wo wir uns fragen, wie geht das weiter, wann hört der Krieg auf, wann bin ich erlöst aus dieser doofen Situation, in der ich stecke, wann wird es besser? Letzten Sonntag, da hat Sabine Kalthoff ein Zitat von Heinrich Spemann gebracht, der gesagt hat, wir kommen, wohin wir schauen. Und ich finde, da steckt das genau drin. Wenn wir in schwierigen Zeiten Hoffnung haben und auf Gutes schauen, dann haben wir eine Perspektive, wie es weitergehen kann. Wenn wir in schwierigen Zeiten auf die schwierigen Zeiten, auf die Krisen, auf die Schwierigkeiten nur dort drin stecken bleiben, ja, ich glaube, dann kommen wir nicht voran. Und dann kommen wir erst recht innen rein in diesen Trott der Schwierigkeiten und den Fokus darauf. Darum ist es besser, das zu tun, was hier geraten wird, nämlich unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Was hat Gott zugesagt? Ich denke, es gibt ganz viele Versprechen und Dinge, wo Gott in der Bibel sagt, ich liebe euch, ich werde euch niemals verlassen. Wenn ihr eure Schuld bekennt, dann werde ich sie euch vergeben und dann werdet ihr frei sein. Nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen, nicht mal der Tod, keine Krankheit. Ich bin auf eurer Seite. Wenn ihr betet, dann werde ich. Oder auch, wir werden diese Hoffnung auf die Ewigkeit, wir werden eine ewige Wohnung, einen ewigen Ort bei Gott im Himmel haben. Und das Schöne daran finde ich, dass diese ganzen Versprechungen und die Hoffnung, die wir haben können, nicht die Voraussetzung darin haben, ja, dass wir das irgendwie erbringen müssten, dass wir treu sein müssten, sondern dass die Begründung hier mit Gottes Treue ist. Gott ist treu und er bleibt eben auch treu in den Momenten, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht den Halt verlieren, wo wir nicht so festhalten können. Da wissen wir, er ist treu, wenn uns die Kraft zum Durchhalten ausgeht. Das ist also der zweite Gedanke, sich in Gott bergen und eben in dieser Hoffnung bergen. Diese Hoffnung wollen wir festhalten. Und damit noch zu diesem dritten Punkt, der hier genannt wird, dieser dritte Zufluchtsort in den letzten beiden Versen, geborgen in Gemeinschaft. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir kennen nicht die Hintergründe, warum die Leute damals oder einige Leute damals gesagt haben, also ich gehe jetzt nicht mehr in die Gemeinde. Wir wissen nicht, ob es Meinungsverschiedenheiten waren, Angst davor, sich anzustecken, eine Krankheit, eine Pandemie, wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Es könnten aber ähnliche Gründe gewesen sein, warum Leute sagen, ich komme nicht mehr wie damals. Irgendwas hat ihnen vielleicht nicht gepasst. Und das passiert ja, wo Leute zusammen sind, da gerät man mal auch aneinander und da passt einem irgendwas nicht. Das Problem ist nur, wenn man wegbleibt, dann verändert man nicht die Situation, die nicht so gut ist. Und es ist sehr viel schwerer, sich allein zu ermutigen. Wenn jemand die Hoffnung verliert und sich zurückzieht, ist keiner da, der ihm helfen kann. Ich finde diese Aussage, weil ihr füreinander verantwortlich seid, ist ja schon irgendwie was, was uns kitzeln kann, wo man denkt, ja, sind wir das denn wirklich? Natürlich ist damals wahrscheinlich eher so eine kleine Gruppe als Gemeinde, so 20, 30 Leute, Hauskreisgröße im Blick. Und natürlich kann man bei 100 Leuten und mehr nicht irgendwie wissen, was wer wie macht. Aber diese Grundsache zu sagen, hey, ihr seid füreinander verantwortlich. Das ist ja das, was Jesus, wenn er die Gemeinde oder sagt, ihr seid meine Familie, wenn er diesen Begriff verwendet, dann deutet er das ja an. Es ist eben nicht egal, was jemand anderes tut, sondern wir sind einander wichtig. Oder Paulus, wenn er dieses Bild vom Leib nimmt und sagt, ihr seid alle ein Körper, ihr gehört doch zusammen, dann sagt er, es ist nicht egal, was jemand anderes tut. Deshalb soll niemand allein bleiben. In diesen Versen höre ich schon fast was wie eine Kultur der Motivation heraus. Es wird ja hier davon geredet in Vers 24, dass sie sich gegenseitig anspornen sollen und in Vers 25 und sich ermutigen sollen. Und das gelingt natürlich dann, nur dann, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Ein Freund von mir, der hat mal erzählt, dass er das erlebt hat, dass er ermutigt worden ist, als er unterwegs war auf dem Jakobsweg. Ihr kennt den vielleicht, das ist dieser lange Weg, der geht irgendwo in Frankreich los und führt dann nach Santiago de Compostela, also führt so durch Frankreich, ich glaube dann durch Spanien durch. Und das ist eine Strecke von etwa 800 Kilometern und viele Leute pilgern diesen Weg. Der eine Komiker hat den doch auch neulich gepilgert, also neulich vor 10 Jahren wahrscheinlich gepilgert. Happe Kerkeling, genau, der war das und hat, glaube ich, auch ein kleines Buch drüber geschrieben. Also es sind 800 Kilometer und er ist diesen Weg gegangen und es war auch in der Jahreszeit, wo es mal geregnet hat, dann hat die Sonne mal gescheint, dann hat man Blasen an den Füßen, dann hat man das ganze Gepäck dabei und er hat gesagt, es gab echt Momente, da war das richtig, richtig anstrengend. Zu wissen, ich bin noch lang nicht am Ziel, ich habe noch ein paar hundert Kilometer vor mir, ich muss auch ziemlich viel bergauf und wieder bergrunter und wieder hoch. Und er hat gesagt, ich hätte manchmal am liebsten aufgegeben. Aber das Schöne war, dass ich über weite Strecken gar nicht allein war. Da waren immer andere unterwegs, mit denen man sich unterhalten hat, die einen motiviert haben, die einem geholfen haben, die haben gesagt, hier ist eine Abkürzung, pass auf, hier ist es rutschig, da ist der Weg weggewaschen. Ja, sofern man abkürzen kann bei 800 Kilometern. Aber zumindest, er hat gesagt, hey, das hat mich angespornt. Allein hätte ich an mehreren Stellen gesagt, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr. Aber gemeinsam, wenn wir abends dann irgendwo zusammensaßen und unsere Schuhe getrocknet haben, da haben wir gesagt, morgen gehen wir gemeinsam weiter und wir schaffen das. Und ich denke, das ist eigentlich das, was Gemeinde auch sein soll. Wir sind zusammen auf dem Weg und keiner sollte irgendwie alleine dahin stolpern und dahin gehen, sondern merken, hey, Gemeinschaft ist was, was mir Halt und Geborgenheit gibt. Ganz besonders dann, wenn es auch wirklich schwierig ist. Und wenn du jemand bist, der sagt, naja, ich bin aber eigentlich ziemlich stark im Glauben, ich kann meinen Weg allein gehen, ich habe auch schon Jahre ohne Gemeinde und alles war super, dann ist es auf der einen Seite schön für dich, aber es ist vielleicht auch ein Verlust für Gemeinde, die deine Gaben, deine Glaubensstärke und deine Motivation gebrauchen könnte, weil wir eben nicht immer alle stark sein können. Ich denke, wir haben alle Momente, wo wir nicht so stark sind und da können wir einander helfen, dann, wenn wir die Kraft dazu haben. Ich finde es ja auch spannend, dass Jesus das gemacht hat. Jesus hat sich mit den 12 Leuten umgeben, seinen Schülern, die dann später auch die ersten Gemeinden so mitgegründet haben. Und manchmal fragt man sich, warum tut er sich das eigentlich an? Es sind ja nicht unbedingt Leute, die ihm beistehen. Da ist ein Sturm, die geraten nur in Hysterie und er ist ganz entspannt und stillt den Sturm. Oder als es ihm wirklich schlecht geht im Garten Gethsemane und er sagt, jetzt betet doch mal mit mir, seid mal an meiner Seite. Ja, da schlafen die ein. Und als er gekreuzigt wird, da ist von den meisten auch nicht viel zu sehen. Ich glaube, Jesus ist natürlich trotzdem den Weg mit ihm gegangen. Nicht nur, weil er gesagt hat, ja, das sind die besten Leute und von denen nehme ich immer so viel Ermutigung mit, sondern natürlich auch ganz oft, weil er ein Vorbild für sie war und weil er sie auch oft getragen hat und für sie da war. Gemeinschaft ist da, um sich gegenseitig anzuspornen. Und das wünsche ich mir auch für uns. 3 Zufluchtsorte werden hier genannt. Zuflucht bei Gott, Zuflucht in der Hoffnung, die wir haben, Zuflucht in der Gemeinschaft. Und ich glaube, in einer gewissen Weise erleben wir das auch immer wieder in Gemeinde. Wir erleben das in Kleingruppen, wir erleben das in Gesprächen, in Seelsorge, im Gottesdienst, in den Begegnungen von Jung und Alt, von der Jungschar über den Kindergottesdienst bis in alle Altersgruppen hinein. Wir beten füreinander, wir ermutigen einander, wir sind ein Ort, wo Menschen sein können und ankommen können. Und das ist was Schönes und trotzdem natürlich auch was, wo wir aufeinander Acht haben können. Zu sagen, jeder ist in dieser Gemeinschaft zu Hause, jeder ist wahrgenommen, keiner ist irgendwie allein. Und wir können uns immer wieder fragen, wo und wie können wir auch Gottes Liebe noch mehr sichtbar machen, damit das mehr und mehr passiert in unserem eigenen Leben und auch als Gemeinde, dass eben unser Umfeld dadurch positiv gestaltet wird. Wir leben nach wie vor in einer Zeit, die ziemlich von Spannungen und Krisen durchzogen ist. Also eine Krise jagt die andere, die Politik führt das zu lösen. Gerade die Tage hast du mir, Matthias, eine Statistik geschickt von der Zukunftsforschung, die gesagt hat, Menschen vertrauen einander immer weniger. 2019 waren es noch bei dieser großen Umfrage 60%, die gesagt haben, ja, ich vertraue anderen Menschen. Heute sind es 45% und die Tendenz ist klar, Vertrauen ineinander, in Politik, ins Miteinander nimmt ab. Und ich glaube, sowas geht auch an uns als Gemeinde nicht einfach spürbar vorbei. Und deshalb denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir diese 3 Tipps hier einfach zu Herzen nehmen, uns bei Gott bergen, in der Hoffnung, die er uns schenkt und dann eben auch im Miteinander. Dass wir einander begegnen mit der Einstellung, der andere meint es gut, ohne Vorurteile und gemeinsam erleben, wie gut es ist, eben nicht allein, sondern gemeinsam unterwegs zu sein und damit einen spürbaren Unterschied machen. Amen.